SWR 2 Leben.
Es ist Sala Jassem. Jassem wird ungefähr um 2 bis 3.
Hier soll das große Gemälde hin. Und auch die Statue. Sie ist noch nicht angekommen. Der Konvoi ist um 9 Uhr aus dem Wat Rong Khun abgefahren und wird erst einmal an 4 anderen Orten anhalten, bevor sie hier an der Tham Luang-Höhle eintreffen wird.
Eine Verkäuferin von T-Shirts mit militärischen Emblemen. Sie unterhält ihren Stand zwischen der Höhle Tham Luang und dem Museum. Davor hat man unter einem großen Baldachin etwa 100 Stühle aufgestellt. Einige Zuschauer haben bereits Platz genommen. Nationalfahnen in blau-weiß-rot wehen am Gestänge des Baldachins.
Es ist ein großes Gemälde. Dass der eine Taucher tot ist, ist natürlich sehr traurig.
Im Sommer 2018 waren in der Tham Luang-Höhle im Norden von Thailand 12 Jungen und ihr Fußballtrainer eingeschlossen. 2 Wochen lang, bis sie von einem internationalen Rettungsteam herausgeholt werden konnten. Die ganze Welt nahm am Schicksal der Eingeschlossenen Anteil. Vor der Höhle reicht die Verkäuferin in khakifarbener Militärhose zusammen mit ihren Kolleginnen ein T-Shirt nach dem anderen über die Ladentheke.
Wir müssen die Umsätze mit dem Nationalpark teilen. Ich bin jeden Tag hier. Manchmal kommen noch andere, um zu helfen, auch Kinder. Manchmal haben wir zu wenig T-Shirts, aber dann helfen uns Freunde, Nachschub heranzuschaffen.
An einem stark bewölkten Nachmittag im Juni 2018 fuhren 12 Jungen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren und ihr Fußballcoach mit Fahrrädern zur Höhle. Sie hatten gerade das Training in der nahen Kleinstadt Mae Sai beendet und nahmen den Vorschlag ihres Trainers zu diesem Ausflug begeistert auf. Die Höhle zieht sich innerhalb der Berge über 7 Kilometer auf und ab, mit einigen sehr engen Passagen.
Sie haben ihre Räder abgestellt und sind in die Höhle rein, als sie plötzlich von eindringendem Wasser überrascht wurden. Draußen hatte Monsunregen eingesetzt und der Rückweg war bald abgeschnitten. Und da kam ja immer mehr Wasser nach, so stark hat das geregnet, in einem fort. Und man hat dann später alles Mögliche versucht, um die Kinder herauszuholen.
Erinnert sich ein Aufseher. Er soll mit einigen anderen zum Empfang des Gemäldes für Ordnung sorgen. Leichter Regen hat eingesetzt. Neben dem Mann legen Besucher Blumen auf einem Tisch ab, Räucherstäbchen stecken in einem sandgefüllten Kübel. Dahinter eine Gruft mit 2 Statuen. Die eine stellt eine Frau mit langem schwarzem Haar und in grünem Seidenkostüm dar. Der Legende nach eine Prinzessin, die sich vor Jahrhunderten in einen jungen Mann niederen Ranges verliebte, schwanger wurde und in die Höhle flüchtete. Der junge Mann wurde aufgegriffen und getötet, woraufhin die Prinzessin sich in der Höhle das Leben nahm. Ihr Blut habe sich in Wasser verwandelt und ihr Geist spuke seitdem in der Gegend umher. So die Legende. Sie habe die Jungen und den Trainer in der Höhle festgehalten. Nun bedankt man sich bei der Prinzessin mit Opfergaben, weil sie sich gnädig gezeigt und die Eingeschlossenen doch freigegeben habe.
Da haben sehr viele Leute geholfen, Thailänder und auch andere aus allen möglichen Ländern. Ein Mann ist ja dabei umgekommen, dieser thailändische Taucher. Da wird man gleich auch das Denkmal aufstellen.
Am späten Nachmittag trifft der Konvoi mit der bronzenen Statue des toten Tauchers ein. Auch die 12 Jungen und der Trainer treffen ein. In einer Reihe stehen sie auf der Tribüne und werden von den Zuschauern bestaunt. Sie lächeln verlegen. Ansonsten werden sie abgeschirmt. Die Ereignisse vom Sommer 2018 hinterlassen ihre Spuren. Sie beginnen, die Region zu verändern. Täglich strömen tausende Touristen herbei, meist Einheimische. Jeder will teilhaben. Jeder will wissen, wie das passieren konnte, wie die Jungen und der Trainer gerettet wurden und warum die Prinzessin sich doch umstimmen ließ.
Wir haben auf dem Höhlenboden geschlafen, in voller Montur, auf Plastikplanen. Wir haben gefroren, aber vor allem die vielen Mücken da drin. Da hatte ich Angst, Malaria zu bekommen.
Juan, ein junger Mann, der gerade Vater geworden ist. Zur Zeit der Rettung leistete er seinen Wehrdienst bei der Armee. Als die Jungen und ihr Coach als vermisst gemeldet wurden, alarmierten die Behörden sogleich die umliegenden Armeeeinheiten. Auch Juan musste sich in seiner Kaserne bereit machen.
Wir wussten, dass es sich um Kinder handelt. Da waren Leute, die gesehen hatten, wie sie in die Höhle reingegangen sind. Teenager. Die waren ja sportlich. Die wollten sich ein wenig ausprobieren. Sie waren auch nicht zum ersten Mal dort. Als ich Kind war, bin ich ja auch da reingegangen.
Die Tam Luang-Höhle liegt 7 Kilometer von der Stadt Mesai entfernt innerhalb eines Nationalparks. Schon von weitem sind freiliegende Felsen an den bewaldeten Berghängen zu sehen. Genau dort ist die Höhle. Eine kleine Straße führt von der Hauptstraße ab. Einweiser in Warnwesten stehen an den Wegbiegungen. Erste Verkaufsstände tauchen auf. Drüben die Parkplätze, rechts zweigt der Weg zur Höhle ab. Ein ständiges Kommen und Gehen schaulustiger. Das Schicksal der Mu Pa, der Wildschweine, so nennt sich die Fußballmannschaft, bewegt das ganze Land.
Wir dachten zuerst, sie wären schon tot. Das Wasser stieg unablässig wegen des ständigen Regens. Es war ja auch die Frage, ob da überhaupt noch genügend Sauerstoff war, um zu überleben.
10 Tage lang harrten die Eingeschlossenen im Dunkel der Höhle aus, bevor sie von Tauchern entdeckt wurden. Bis dahin hatten sie nichts zu essen. Sie tranken das Wasser, das von der Decke tropfte, und verhielten sich möglichst ruhig, damit sie die Rufe etwaiger Helfer nicht überhörten. Sie waren barfuß und froren. Auf einem kleinen runden Platz, direkt vor der Höhle, 3 Gemälde. Darauf die Fahrräder, die die Jungen abgestellt hatten, und das Innere der Höhle, mit zackigem Gestein an der Decke. Menschen fotografieren sich gegenseitig. Ein grünes Metalltor versperrt den Weg, dahinter leicht erhöht, im schroffen Fels, der dunkle Eingang der Höhle.
Zunächst haben wir draußen einem neuseeländischen Team geholfen, Kabelleitungen und die Wasserpumpen heranzuschleppen. Alle wollten ja helfen, auch viele Anwohner, die mit angepackt haben. Da war ein gemeinsamer Spirit in der gesamten Bevölkerung, dass die Jungs auf jeden Fall da raus müssen.
Schon bald entwickeln die Anwohner aber auch den landesüblichen praktischen Geschäftssinn, bieten in kleinen Ständen Getränke und Reisgerichte an. Vor allem, nachdem immer mehr professionelle Helfer vor Ort auftauchen. Die fliegenden Händler stehen den vielen Fahrzeugen der Hilfsorganisationen jedoch im Weg.
Als das mit den Jungen passiert war, habe ich einen Tag lang verkauft. Dann ging es nicht mehr. Da durften wir ja nicht. Jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt dürfen wir wieder verkaufen an all die Leute, die hier Fotos machen wollen. Ich bin jetzt schon seit einigen Monaten da.
Som Kit, ein Straßenhändler im mittleren Alter. Er sitzt hinter seinem Stand und verkauft Eiscreme. Neben ihm mehr als 100 weitere Stände, an denen für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt wird und wo man sich mit Souvenirs eindecken kann. Teller mit Gravuren, Holzschnitzereien, Fotografien der Berge ringsum.
Am Wochenende ist besonders viel los. Und wenn die Sonne scheint, läuft es noch besser. Hier, Erdnuss, Blaubeer, Erdbeereis, auch mit Topping, Kokosmilch und Klebreis. Aber reich bin ich noch nicht. Ich muss ja für mein Kind das Studium bezahlen.
Am Nachbarstand ein junger Mann, der einer chinesischen Reisegruppe ein paar Flaschen reicht.
Ich verkaufe Obstwein. Ich mache richtig gute Geschäfte. Also seit ungefähr einem halben Jahr. Am Wochenende kommen ja jeweils an die 10.000 Touristen. An normalen Tagen 3.000 bis 5.000 Leute. Da sind welche, die zählen die alle.
Nicht nur die Anwohner haben Geschäfte im Sinn. An der Wegbiegung zur Höhle sitzen Uniformierte des Nationalparks. Sie achten darauf, dass niemand mit dem Auto direkt bis an die Höhle fährt. Einer betätigt fortwährend den Klicker eines Zählgeräts. Die Leitung des Nationalparks will genau wissen, ob es sich rechnet, das Geschäft mit den Touristen weiter anzukurbeln. Was aber ist mit den Schäden, die einige Anwohner erlitten haben?
Da wurde ja ständig Wasser aus der Höhle gepumpt. Die Bauern hatten natürlich Überschwemmungen auf den Feldern.
Wan erinnert sich an die Pumpen, die angeliefert wurden.
Riesige Pumpen waren das. Mehr als 100 Kilo schwer. Und wir haben sie auf Bambusstangen in die Höhle getragen. Immer mit 14 Mann. 15 Pumpen insgesamt. Die sind immer noch da drin. Da steht ja auch immer noch das Wasser. Da muss man erst mal warten, bis das weg ist.
Bandai, ein kleines Dorf, etwa 10 Kilometer von der Höhle entfernt, auf dem Hochplateau vor den dunklen Bergen. Hierher hatte man 2 Wochen lang all das abgepumpte Wasser geleitet. 150 Millionen Liter. Warum so weit?
Weil das Land hier tiefer liegt als dort unterhalb der Höhle. Das stand dann hier letztlich 1 Meter hoch auf den Feldern.
Su Pan, ein schmächtiger Bauer, zieht mit einer Harke einen Graben zur Bewässerung. Sein Schwager steht daneben, die Hände in den Taschen. Neben dem Graben fährt Su Pans Bruder mit einem Trecker über das Feld. Es steht ein wenig unter Wasser, was aber momentan normal ist. Wie überall in der Gegend wird Nassreis angebaut.
3 Tage lang stand das Wasser hier und wir konnten nichts machen. Wir bauen ja eigentlich jedes Jahr 2-mal Reis an. Jetzt ist endlich wieder alles normal.
Auf der anderen Seite des Grabens hat Su Pan Kürbis angepflanzt. Das Wasser aus den Pumpen hatte 22 Quadratkilometer Ackerland überschwemmt. 100 Bauern in den umliegenden Dörfern waren betroffen.
Die Regierung hat ja geholfen. Sie hat jedem Bauern 1.500 Baht pro Rai bezahlt. Ich habe 9 Rai. Insgesamt waren das also 13.500 Baht Entschädigung. Das Geld hat die Regierung im November ausgeteilt, als das Wasser endlich weg war.
Rund 35 Baht sind 1 Euro und ein Rai sind 40 mal 40 Meter. Demnach belief sich die Entschädigung auf etwas mehr als 40 Euro pro Rai. Einige Bauern verzichteten auf die Hilfsgelder.
Für uns Bauern ist das okay. Wir haben das gerne für die Jungen getan. Die waren alle aus der Gegend. 4, 5 Kinder stammen ja hier aus dem Nachbardorf.
Es ist ein physischer und psychischer Kraftakt, den man eigentlich nur Profis zutraut. Doch in der thailändischen Höhle Tham Luang müssen Kinder durch dunkle, kalte und überflutete Engstellen tauchen, um ins Freie zu gelangen.
Nach 9 Tagen werden die 12 Jungen und ihr Trainer von britischen Tauchern in einer hinteren Höhlenkammer entdeckt, in die sie sich zurückgezogen hatten.
Fußballmannschaft mit, die vor 2,5 Wochen in der Höhle eingeschlossen wurde.
Nach weiteren 6 Tagen werden sie einzeln durch das Wasser nach oben gebracht.
Labyrinth geführt. 8 sind mittlerweile befreit.
Die ganze Welt hält den Atem an. Wan muss heute noch schlucken, wenn er sich daran erinnert, wie die Kinder gerettet wurden.
Der Lichtblick in diesem Höhlendrama. Die Scheinwerfer der Rettungswagen. 4 waren es heute. In jedem Wagen einer der Jungen, die nach 16 Tagen von Profitauchern aus der Höhle gerettet werden konnten.
Wir waren natürlich alle total angespannt und nur auf diese Rettung fokussiert. Das ganze Ereignis hatte uns richtig aufgeputscht. Ich war ja da, als die Kinder rausgeholt wurden. Ich habe sie zwar selbst nicht gesehen, die kamen ja auch sofort in den Krankenwagen und wurden dann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Das ging ganz schnell, das war ja vorher geübt worden. Insoweit war man schon vorbereitet.
Aber waren die Kinder und ihr Trainer darauf vorbereitet, was folgen sollte?
Die Angehörigen bangen seit mehr als 2 Wochen um das Leben ihrer Jungen. Ich habe mich gefragt, wird mein Neffe es schaffen? Ich habe mir immer wieder gesagt, ja, das wird er. Aber ich habe es nicht laut ausgesprochen, sondern mein Gefühl für mich behalten. Vor seiner Rettung fiel mir das Lachen tagelang schwer.
Ihr Leben hat sich mit den Wochen in der Höhle einschneidend verändert. Nun werden sie, um sie vor den Medien zu schützen, abgeschirmt. Man appelliert vor allem eindringlich an ausländische Journalisten, sich zurückzuhalten und Rücksicht zu nehmen. Psychologen kümmern sich um die Kinder. Gleichzeitig aber werden sie von offizieller Seite ständig in der Öffentlichkeit präsentiert.
Vorher kannte die doch niemand. Jetzt werden sie überall vorgeführt und vorgestellt. Eigentlich müssten sie ja in der Schule lernen. Das würden sie wahrscheinlich auch gerne machen. Ich denke mal, sie würden am liebsten ihre Ruhe haben. Aber alle wollen etwas von ihnen, wollen wissen, wie das war und so weiter. Also müssen sie zu den ganzen Veranstaltungen.
Bei einem Bankett im Königspalast werden sie zusammen mit den Helfern empfangen. In einem Einkaufszentrum wird eilig die Höhle nachgebaut, durch deren enge Gänge sich die Kinder noch einmal zwängen sollen. Bald darauf geht es nach Buenos Aires zu den Olympischen Jugendspielen. Wenige Tage später dürfen sie in Los Angeles mit dem Fußballstar Zlatan Ibrahimovic trainieren. So geht das weiter. Wochenlang. Monatelang. Zum Schulbesuch bleibt nicht viel Zeit.
Die sind jetzt Superstars in Mesai. Die kennt jeder. Das ganze Leben hat sich für sie geändert. Wie vorher wird das nicht mehr. Aber natürlich ist das gut für sie, dass die Regierung sie so sehr unterstützt.
Alljährlich wird in Mesai ein Schulsportfest veranstaltet, im Stadion am Stadtrand. Die Prasazat-Gesamtschule liegt gleich nebenan. Einige Mitspieler der Mupa, der Wildschweine, sitzen dort in verschiedenen Klassen. An den Wettkämpfen, die eine Woche lang dauern, nehmen die Schulen der Umgebung teil. Ein buntes Treiben. Cheerleader feuern ihre jeweiligen Mannschaften an. Einer der Mupa, ein gärtenschlanker Junge in kurzen Hosen, drückt sich am Aufgang zur Tribüne herum. Er wird immer wieder von Schülern der anderen Klassen mit versteckten Blicken bedacht. Man tuschelt. Juans Bruder ist Mathematiklehrer an der Prasazat-Schule. Er sagt, die Jungen hätten sich total verändert. Es falle ihnen schwer, sich zu konzentrieren. Das Tempelgelände des Doi Wao über der Grenzstadt Mesai. Von hier aus hat man einen weiten Blick auf das Häusermeer tief unten und auf den Grenzfluss, der Thailand und Myanmar voneinander trennt. In diesem Kloster halten sich die Jungen 9 Tage lang auf. Sie sollen so Dankbarkeit für ihre Rettung bekunden. Man zeigt sie barhäuptig, lächelnd, in weißen Roben. Sie albern ein wenig herum, werden dann aber angehalten, sich auf das Prozedere zu konzentrieren und Kerzen anzuzünden. Anschließend wird in dem Tempel ein Museum eingerichtet mit Hunderten von Fotos, die die Rettung dokumentieren. Ansonsten erhalten alle, die mit den Jungen im Alltag zu tun haben, von den Behörden einen Maulkorb. Ein Motorradtaxifahrer, der viel herumkommt, erzählt, eine der Mütter habe geklagt, sie sei ja wie alle anderen anfangs heilfroh und stolz gewesen. Aber nun habe sie keinen Zugang mehr zu ihrem Jungen. Seitdem man ihn in alle möglichen Länder geschickt habe, lasse er sich nichts mehr von ihr sagen. Zurück zur Höhle.
Ich finde, das ist zu kommerziell hier. Nur für Touristen, damit sie etwas kaufen. Und nicht, um sich die Gegend anzuschauen. Es geht nur ums Geld, denke ich.
Ein junger Franzose schaut sich in der Nähe des Museums neben der Höhle um. Das vor Tagen angelieferte Gemälde nimmt die ganze Halle ein. Es ist 14 Meter breit, 3 Meter hoch und zeigt die Jungen, die Helfer und im Mittelpunkt den thailändischen Taucher, der als einziger bei der Rettungsaktion ums Leben kam. Als er Sauerstoffflaschen ins Innere der Höhle bringen wollte, erstickte er selbst aus Sauerstoffmangel. Menschen drängen sich andächtig vor dem Gemälde. Draußen hat man auf einem Sockel die bronzene Skulptur aufgestellt. Der Taucher mit Atemmaske und Sauerstoffflasche auf dem Rücken.
Wir haben das in den Nachrichten gesehen, dass jeden Tag viele Leute hier sind. Wir empfinden natürlich großes Mitgefühl mit allen, den Jungen und denen, die geholfen haben. Aber gut ist ja auch, dass sich jetzt hier in der Region was tut.
Frauen aus Chonburi, und Pattaya, zwei Städte östlich von Bangkok, fast 1000 Kilometer entfernt. Sie sind in einer Gruppe mit einem Reisebus hergekommen. Viele Busse rangieren auf den Parkplätzen unweit der Höhle hin und her.
Auch wenn es nur einer gewesen wäre, der da in der Höhle steckte. Und egal, ob es ein Thailänder oder ein Ausländer war, man musste doch helfen. Leben ist Leben. Auch die Bauern, die haben doch gerne geholfen. Selbst wenn die Entschädigung anschließend nicht so hoch war. Ich denke aber, die Regierung hat ihnen mehr gezahlt, als offiziell gesagt wird.
Die Anzahl der Touristen hat noch einmal zugenommen. Die Gruft mit der Prinzessin und die Höhle sind zu einer regelrechten Pilgerstätte geworden. Vor den Stufen zur Gruft sitzt eine junge Frau auf einem Plastikstuhl und beobachtet das Geschehen. Pom, eine Angestellte des Nationalparks.
Das wird jetzt alles ausgeweitet hier. Der ganze Park, um noch mehr Touristen anzulocken. Um ihnen das Herumspazieren angenehmer zu machen, wird jetzt die Straße erweitert. Der Nationalpark soll dann auf insgesamt 6000 Reihen vergrößert werden. Denn erst dann gilt er als wirklicher Nationalpark. Bislang liegen wir knapp darunter.
Es geht um Fördergelder, auf die sich die Leitung des Nationalparks und die Provinzregierung in Chiang Rai schon freuen. Doch um den Nationalpark zu erweitern, werden womöglich Anwohner weichen müssen. Die englischsprachige Bangkok Post zitiert eine Kaffeehausbesitzerin. Sie weiß von Siedlern zu berichten, die schon seit 30 Jahren in den Dörfern ringsum ihre Felder bestellen, nun aber Angst haben, ihre Lebensgrundlage zu verlieren.
Das ist der Jetzt-Zustand. Da ist das Museum, drüben die Gruft und die Höhle. Die ist jetzt noch geschlossen, die soll aber wieder geöffnet werden. Wann genau, weiß man noch nicht. Und hier oben sind die anderen Höhlen eingezeichnet, die kann man jetzt schon betreten. Dann kommen noch hier und da Infostände hinzu, da werden noch ein paar renoviert. Und wenn alles fertig ist, werden wir dann wohl auch Eintrittsgeld nehmen.
Alle hier sind stolz auf ihre Jungen, die die Kraft hatten zu überleben. Und alle sind stolz auf ihre Region, die nun über Wochen und Monate schon im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Das soll möglichst lange so bleiben.
Naja, ich verkaufe ganz ordentlich. Aber ich bin nicht so gut im Reden.
Die ältere weißhaarige Frau, sie heißt Pani, verkauft Erdbeeren. Sie hat sich abseits der anderen Händler an der Wegbiegung einen Stand eingerichtet. Hinter ihr führt ein kleiner Steg zum Feld, auf dem die Erdbeeren wachsen. Einige ihrer Angehörigen gehen zwischen den Reihen und suchen vorgebeugt nach reifen Früchten. Dahinter weitere Felder mit Ananas, Kürbissen und Brokkoli.
Wenn der Nationalpark größer wird, ist das natürlich auch für den Ort besser. Dann entwickelt sich was, das ist doch gut. Nein, ich habe keine Angst, das Grundstück zu verlieren. Ich selbst habe nur ein paar Felder gepachtet.
Pani wendet sich der nächsten Kundin zu. Viel Glück wünscht sie noch und Reichtum für die Zukunft. Wie jeden Nachmittag in Mesai schallen aus den Lautsprechern die Ankündigungen der Gemeinde, stehen die Händler hinter ihren Verkaufsständen, regeln die Polizisten den Verkehr. Niemand achtet so recht auf den Inhalt der Durchsagen. Eine Woche lang soll es abends Konzerte geben auf einer großen Bühne. Zur Erinnerung an die Ereignisse rund um die Höhle. Wie sollte es auch anders sein? Laut schallt die Musik über die ganze Stadt, wummern die Bässe. Auch die Mu-Pa, jeder für sich zu Hause, hören das und werden sich womöglich fragen, wann endlich wieder Alltag einkehrt.